20. August, 7:30 am Abend. Um die Zeit kommt auf Radio Stadtfilter die Sendung für alle, die sich zu den Nerds zählen und die stolz darauf sind. Wir pflegen den Lifestyle von den Computer angefressenen und das machen wir auch während dem Sommer.
Digitalen Hochsommer.
Im digitalen Hochsommer bietet mir euch handverlesene Tipps und Tricks für euren Computeralltag und für eure Exkursionen mit der Digitalkamera. Als ersten Beitrag gibt es einen Fototipp von Kevin. Aber vorher, wie immer, noch der kleine Hinweis, dass ihr, wenn ihr wollt, Live-Reaktionen per Twitter könnt in die Sendung schicken, braucht einfach den Hashtag Stadtfilter. Und jetzt, ohne weitere Umschweife, zum Kevin sein Fototipp. Stichwort dazu ist Global Positioning System. Es geht ums Geotagging.
Fürs Geotagging braucht ihr an eurer Kamera einen speziellen GPS-Empfänger, der halt immer kann eruieren kann, wo ihr euch gerade befindet. Wenn eure Kamera jetzt keinen so einen GPS-Empfänger hat, wo man teilweise halt als Zubehör muss kaufen muss, gibt es so externe Logger, die ihr einschalten könnt und dann später mit euren Fotos abgleichen. Die Möglichkeit von dem Abgleich besteht durch das, dass die Fotokamera, während ihr das Foto aufnehmt, einen genauen Zeitstempel macht, also es weiss an welchem Datum, um welche Zeit ihr das Bild gemacht habt. Und der GPS-Logger tut halt mit dem Zeitstempel auch gerade abspeichern, an welcher Position ihr euch befindet. Und dann könnt ihr das auf dem PC halt dann zusammenfügen. Die Daten, zum Beispiel jetzt das Datum oder eben die Uhrzeit, werden als sogenannte EXIF-Dateien in euren Bildern gespeichert. Da kann man zum Beispiel auch auslesen, was ihr für eine Kamera habt, was ihr für ein Objektiv benutzt habt und natürlich jetzt eben auch die GPS-Daten. Mit diesen Daten könnt ihr nachher in verschiedenen Programmen, wie zum Beispiel in Picasa oder Photoshop Elements, die Sachen zuordnen und könnt dann auf einer Karte in so einer Übersicht sehen, wo ihr wann welche Fotos gemacht habt. Es gibt jetzt auch schon diverse Online-Dienste, die die Möglichkeit anbieten, eure Fotos halt mit dem Geotagging auf der Internetseite zu präsentieren. Das heisst, man sieht eine Karte und an dem Ort, wo ihr das Foto aufgenommen habt, ein kleines Vorschaubild mit dem Foto drauf. Das sind zum Beispiel Dienste wie Flickr oder Locker oder auch Picasa, der Online-Dienst. Man sieht das auch immer mehr in diesen Google Maps, wo dann halt die Fotos so zugeordnet werden. Wenn ihr jetzt weder eine Kamera habt, die so einen GPS-Empfänger hat, noch einen externen Logger, habt ihr auch die Möglichkeit, in verschiedenen Programmen die Daten von Hand dazu zu fügen. Das heisst, ihr müsst dann auf der Karte sagen, wo ihr jetzt seid und dann auswählen, welches Foto ihr dort gemacht habt. Also ihr könnt die ganzen Schritte auch manuell machen, aber der Zeitaufwand für so etwas ist natürlich dann auch riesig gross. Wenn ihr noch mehr Informationen möchtet zu dem ganzen GPS System und möchtet wissen, ob ihr eure Kamera irgendeinen externen Adapter oder so habt, gibt es eine gute Internetseite, die heisst www.gps-camera.eu.
Das war am Kevin sein Tipp gewesen und ich habe ja mal so einen GPS-Logger getestet. Das Resultat von meinem Test hören ihr in unserer 20. Sendung im Digital vom 21. Juli 2009 und das könnt ihr immer noch auf www.stadtfilter.ch hören. Im nächsten Beitrag geht es um etwas, wo der grösste Trend im Bereich von der Unterhaltungselektronik ist, wenn man dann den Marketing-Leuten von Sony, Panasonic und Samsung darf glauben. 3D. Der Mege hat mit Aljosha Smolic über das Thema geredet. Das ist der Mann, den ihr in unserer 65. Sendung zum Thema digitales Wasser gehört habt. Und der Mann ist eben auch ein Experte für dreidimensionale Film- und Kinostreifen. Und darum haben wir die Gelegenheit gerade wahrgenommen und den Aljosha Smolic als erstes gefragt, was 3D beim Kino und beim Fernsehen überhaupt bedeutet.
Da muss man unterscheiden. Also 3D wird erstmal dadurch hergestellt, also der 3D-Eindruck, indem man mit jedem Auge ein verschiedenes Bild darstellt. Und wenn diese beiden Bilder geeignet aufgenommen wurden, dann wird man dann einen räumlichen Tiefeneindruck sehen. Das heißt, ein Übertragungsverfahren, das zwei oder mehr Bilder kodiert und übertragen kann, ist für Stereo 3D geeignet, also Multiview-Coding zum Beispiel. Ne? Wenn dieses Signal jetzt beim Empfänger ankommt, gibt es verschiedene Display-Typen. Ne? Und das ist das, was du gerade beschrieben hast. Da gibt es halt die Shutter-Technologie, die halt zeitlich nacheinander die Bilder auf dem gleichen Display darstellt. Und man verwendet eine Brille, die synchronisiert ist mit dem Display und dann in geeigneter Weise jeweils das linke und rechte Auge zumacht, sodass sichergestellt ist, dass von diesen zwei Bildern jedes Auge jeweils nur das entsprechende Bild sieht. Und das andere Verfahren ist, dass man die Bilder gleichzeitig, aber zum Beispiel zeilenweise verschachtelt darstellt, wobei jede Zeile in der Polarisation des Lichts sich ändert. Und wenn man dann eine entsprechende Brille sich aufsetzt, dann wird auch sichergestellt, dass jedes Auge nur jede zweite Zeile und jeweils die entsprechend andere sieht und das Gehirn daraus dann auch einen 3D-Eindruck enthält. Und das ist so ähnlich wie die Verfahren, die im Kino auch meist verwendet werden, diese Polarisationstechnik.
Und da gibt es ja verschiedene Probleme. Zum einen ist ja das Problem auch, dass man wie ziemlich eingrenzt, was in welchem Raum man sitzen darf vor dem Bildschirm. Ist das bei beiden Technologien das Problem?
Ja, also das ist ein inhärentes Problem der 3D, Stereo-3D-Technik insgesamt, ne, dass eigentlich der Wiedergabebereich, also wo man die 3D-Szene anordnen darf, um keine Kopfschmerzen beim Betrachter hervorzurufen oder Übelkeit, doch sehr eingeschränkt ist. Also man sollte Dinge nur in einem engen Bereich vor und hinter dem Bildschirm sich abspielen lassen und nicht wirklich sehr weit herauskommen.
Das geht dann nicht. Und das wird sich eigentlich auch nicht ändern, auch wenn die Technologie besser wird.
Nein, aber es wird, was sich ändern kann, ist, dass die Leute, die den Content kreieren, das verstehen und entsprechend aufnehmen. Dass sie sicherstellen, dass alles wirklich in diesem komfortablen Bereich sich abspielt. Aber das andere, was du eben noch meintest, war, dass der 3D-Eindruck auch davon abhängt, wie groß der Bildschirm ist und wie nah oder wie weit entfernt man von ihm sitzt. Das heißt, kann man mal machen, im 3D-Kino sich ein bisschen hin und her bewegen, wird man sehen, dass der 3D-Eindruck sehr davon abhängig ist, wo man sich befindet. Also wenn man wirklich zu nah dran ist, bekommt man zum Teil wirklich Kopfschmerzen. Und auch wenn man zu weit weg ist, bekommt man nicht das gleiche Tiefenvolumen wie wirklich in der Mitte des Kinos.
Also sollte man das Geld zurückverlangen, wenn man
Würde empfehlen, wirklich darauf zu achten, gute Plätze zu haben im 3D-Kino. Also nicht zu weit außen, ganz bestimmt nicht weit vorne und nach Geschmack vielleicht auch nicht zu weit hinten, aber das ist nicht wirklich gefährlich. Das ist ein bisschen so wie Stereo-Kopfhörer, ne, oder Stereosysteme im Wohnzimmer, die ja den wirklich exakten Stereo, das Hörerlebnis nur in einem Punkt im Raum haben. Und genauso ist das im 3D-Kino auch. Das ist dann zwar in einem Bereich so drumherum noch halbwegs in Ordnung, aber wirklich exakt stimmt es nur in einem Punkt.
Und das ist bei beiden Technologien so?
Das ist dasselbe. Das ist unabhängig davon, ja.
Und die Geschwindigkeit spielt ja auch eine Rolle. Also ich glaube, du kannst nicht mehr so schnelle Action-Szenen in 3D zeigen wie bei einem normalen 2D-Film.
Genau, also unsere natürliche Wahrnehmung, Perzeption der 3D-Welt beruht auf mehreren Cues, Einflüssen. Eines davon ist dieser Binocular Stereopsis, dass wir eben die 3D-Welt, also die reale Welt mit zwei verschiedenen Augen sehen. Aber wir verwenden auch andere Einflüsse, zum Beispiel aus Bewegung. Wenn etwas sich vor etwas anderem bewegt, wissen wir, was vorne und hinten ist. Und gerade bei schnellen Action-Szenen kann es leicht passieren, dass unser Gehirn mit den verschiedenen Reizen überfordert wird und dann nicht mehr klar den 3D-Eindruck nachvollziehen kann. Also es gibt auch bei der zur Produktion von 3D-Content ganz andere cinematografische Regeln als für 2D-Filme.
Und das müssen Sie auch noch lernen. Das ist ein neuer Umgang mit, wie man Filme macht.
Ganz
oder
genau.
Vielleicht auch eine neue Generation Regisseure oder.
Ganz genau. Und auch die Kamerasysteme sind ganz anders und die ganze Technik. Also es gibt auch Leute, die sagen, man kann sofort nochmal von vorne anfangen und die ganze Stereography, Cinematography nochmal neu lernen.
Wird denn das so, wie ich mir das vorstelle, mit zwei Kameras etwa in einem Augenabstand gefilmt? Oder wie macht man das?
Was man braucht, ist am Ende zwei Bilder. Und die können mit zwei Kameras aufgezeichnet werden oder auch mit mehreren Kameras, wo man dann die Signale in geeigneter Weise verrechnet. Was auch viel passiert zurzeit, ist, dass man nur mit einer Kamera aufnimmt und dann in der Postproduktion die zweite Ansicht generiert.
Also dann verschiebt man das Bild einfach ein bisschen.
Ja, so in etwa. Nicht ganz so einfach, aber so in etwa. So wurden zum Beispiel Alice und GeForce, zwei Disney-Filme, die wurden in 2D hauptsächlich aufgenommen und das zweite Bild wurde dann quasi mit PaintShop arbeitet. Aber wenn man mit zwei Kameras aufzeichnet, ist es auch nicht immer so, dass man die im Augenabstand anordnet. Ne? Also das hängt davon ab, wie die Szene ist, die man aufnehmen will. Also wenn man zum Beispiel Landschaftsaufnahmen macht, kann man auch ein bisschen weiter auseinander gehen. Oder wenn man Close-ups macht, dann will man auch näher zusammen, die Kameras näher als Augenabstand zusammenbringen. Also diese Abbildung von 3D-Welt auf diese Stereozone, die ist nicht eindeutig festgelegt. Bestimmt. Und im Gegenteil erfordert es sehr viel Erfahrung bei den Kameraleuten und 3D-Kameraleuten zu wissen, wie sie die Kameras anordnen müssen, damit ein guter 3D-Eindruck entsteht. Deswegen ist das eben eine ganz neue Kunst, eine ganz neue Art, wirklich 3D-Stereo aufzunehmen.
Haben wir schon einen guten 3D-Film gesehen?
Viele sagen, Avatar ist der beste, den es gibt bisher.
Und was meinst du?
Dem würde ich mich anschließen.
Ja.
Aber ich denke, da ist noch viel, die Skala nach oben ist noch weit offen.
Und
wir haben auch sehr viele sehr schlechte Filme gesehen. Und was ich noch sagen will, ist, dass eben dieser 3D-Eindruck, das ist keine natürliche Wahrnehmung. Das ist eigentlich ein Fake, eine Illusion, die dadurch erzeugt wird, dass wir brutal zwei verschiedene Ansichten in unsere Augen projiziert bekommen. Und wenn man das nicht wirklich sehr vorsichtig und sehr genau macht, kann man eben schlechte Ergebnisse erzielen.
Und das mit dem Fernseher, das ja so gehypt wird, also man soll jetzt, ja, wenn man einen neuen Fernseher kauft, schon drauf schauen, dass das irgendwie in 3D dann irgendwie möglich ist. Also denkst du, das wird überhaupt so bei uns ankommen in den Wohnzimmern, oder?
Ich denke schon, also zumindest bei einem Teil der Leute wird das ankommen, bei mir zum Beispiel, ne? Oder ich würde mir sowas kaufen, weil ja auch die zusätzlichen Kosten jetzt nicht so größenordnungsmäßig höher sind. Also ein Shutter 3D-Fernseher, der kostet weniger als 10% mehr als das gleiche Modell ohne 3D-Capability. Also
der muss ja sowieso einfach nur Bilder zeigen, einfach schneller.
Genau, und er braucht nur eben diese Synchronisation mit der Brille. Und, und die Brille kostet eben 150 Franken noch zusätzlich. Aber das ist es dann auch. Also der Synchronisator und die Brille sind es dann letztendlich. Und wenn man ein passives System kauft, die dann auch vielleicht in den nächsten Jahren kommen würden, ist das auch keine große zusätzliche Investition. Und man bekommt eben die Möglichkeit, dass man dann eben zum Beispiel, wenn man auch ein 3D-Blu-ray sich kauft, die auch nicht teurer sind als normale Blu-ray-Player, dann kann man eben mal eine Blu-ray auch in 3D sehen, ohne viel zusätzliche Kosten zu haben.
Ich gehöre da ein bisschen zu den Skeptikern, und zwar aus dem Grund, weil zum einen viele Leute ja nicht unbedingt gerne mit der Brille vom Fernseher sitzen, also außer die sowieso eine tragen, und eben man muss da, wenn Gäste kommen, muss man genügend Brillen auf Vorrat haben. Die brauchen womöglich Batterien und müssen aufgeladen sein. Und dann haben alle die Leute sitzen da mit diesen Brillen vorm Fernseher. Und das ist extrem unsozial. Das ist irgendwie. Und Fernseher läuft doch häufig einfach nebenbei. Und darum glaube ich, irgendwie hat das für die meisten so ein bisschen einen zu freakigen Touch.
Das sind genau die ganzen Gegenargumente, die auch alle völlig richtig sind. Und deswegen würde ich auch sagen, 3D wird nicht 2D ersetzen. Aber für solche Anwendungen wie mal einen Film in 3D sehen, mal ein Live-Event in 3D sehen, mal ein Fußballspiel oder irgendwas in 3D sehen, aber nicht jetzt in diesen sozialen Momenten unbedingt, dass alle mit Brillen da sitzen. Ja.
Würde aber auch heißen, dass man das so vermarkten müsste, so nicht als Alltagsding, sondern als Event, also quasi der Concours Eurovision muss dann halt in 3D sein und Fußball-WM, aber nicht jedes Krümpelturnier, das übertragen wird.
Das sehe ich genauso, ja.
Aber Eurovision müsste ja eigentlich eher in Stereo sein als in 3D.
Was?
Der Gesangcontest, der muss ja der wichtigste Retter. Aber wenn du jetzt ohne Brille da sitzt, also wenn du diese Technologie brauchst mit dem Polarisieren, dann weiß man, dann sieht man es so verschwommen. Was ja. passiert mit einem Shutter, wenn man keine Brille anhat?
Ja, dann flimmert es.
Dann flimmert es, ne? Einfach, ja. Also das heißt,
die das Hälfte kann man sich nicht anschauen, also da muss man schon ausschalten.
Ja.
Schaltet bitte nicht aus, es ist 7:45, da ist Stadtfilter mit dem Digitalmagazin und einem Nerdfaktor, der deutlich höher ist als die aktuellen August-Temperaturen. Und jetzt habe ich einen Tipp für alle iPhone-Nutzer unter euch. Das iPhone kann ja, jeder weiss es, Bildli machen. Aber was es nicht kann, ist die Bildli vernünftig bearbeiten. Aber dafür gibt es ein paar Apps und die besten würde ich euch jetzt gerne vorstellen. Also hört zu und schaltet ab. Photoshop Express kommt ihr gratis über. Und jetzt ist ja der Name Photoshop ein bisschen hochgegriffen, beziehungsweise erweckt Erwartungen, die die App nicht unbedingt erfüllen kann. Weil bei Windows und auf dem Mac steht der Name für das ultimative Bildbearbeitungsprogramm. Das kleine iPhone-Geschwisterte vom Photoshop ist jetzt aber ein verhältnismäßig banales Programm, das nur die rudimentärsten Funktionen beherrscht. Beschneiden von diesen Bildchen ausrichten, Farben und Belichtung ein bisschen anpassen und man kann ein paar Effekte brauchen. Aber trotzdem, auch wenn es nicht Bildbearbeitung auf dem höchsten Niveau ist, für viele Anwender langt es. Vor allem dann, wenn es nur darum geht, schnell einen Schnappschuss ein bisschen aufzupeppen. Und man kann die Fotos auch bei Facebook, bei TwitPic, das ist der Bilderdienst von Twitter, und bei Adobe hochladen. Photogene ist hingegen mein absolutes Lieblingsfotoprogramm fürs iPhone. Das kostet ein bisschen etwas, nämlich 2.20 Franken, kann aber alles, was ich so brauche. Man kann Fotos beschneiden und gerade ausrichten, Farbenbelichtung korrigieren und das Bild schärfen. Wenn man will, kann man auch mit Effekten arbeiten, wie Vignetten zum Beispiel. Man kann Sprechblasen einfügen mit eigenem Text oder man macht ein hübsches Rämli um seine Bildli herum. An Bedienung muss man sich ein bisschen gewöhnen, aber wenn man das gemacht hat, dann finde ich die eben sehr, sehr brauchbar und sehr sinnvoll. Der dritte Tipp, Kamerabag, kostet ebenfalls 2.20 Franken. Die App simuliert verschiedene Looks von Bildern, zum Beispiel von einer Holga. Das ist eine Mittelformat-Kamera aus China mit Kultcharakter. Sie kann auch Polaroid-Effekt oder den Look von alten Fotos nachbilden. Oder sie simuliert ein Fischauge, also ein spezielles Objektiv. Oder eine Cross-Entwicklung, alles schöne Sachen. Eine gute Wahl für Leute, die nicht lange an ihren Fotos rumbasteln und trotzdem einfach ganz schnell einen interessanten Look kreieren. Und die letzte, nerdigste App ist Night Camera. Die ist jetzt wirklich cool zum Fotos machen. Sie hat zum einen einen Selbstauslöser. Man kann also Fotos von sich selber machen, wenn man es schafft. Das Schwierigste ist, das iPhone so anzustellen, dass die Kamera auch in die richtige Richtung schaut. Die App kann auch Serienbildchen machen. Wenn man auf 5 Sekunden eingestellt hat, macht sie alle 5 Sekunden ein Foto, bis man stoppt. Und das Beste ist aber sicher der Stabilisierungsmodus. Mit dem nimmt das iPhone erst dann ein Bildchen auf, wenn man es ganz ruhig hat. Das iPhone hat also Bewegungssensoren und da liegt es natürlich nach, dass die App die auch braucht. Und wenn ihr häufige verquackelte Bilder produziert, dann hilft euch da Night Camera wirklich weiter. Und es gibt noch ein paar andere abgefahrene Modi, zum Beispiel Sound Control. Dort nimmt Night Camera ein Bild auf, wenn das iPhone einen lauten Lärm hört. Man schreit und es gibt ein Bild. Im Moving-Modus gibt es ein Bild, wenn man die Kamera bewegt. Und bei einer Glyph 3D, zufälligerweise sind wir wieder bei 3D gelandet, macht sie aus zwei versetzten Aufnahmen ein dreidimensionales Fötterli, wo ihr mit einer rot-grünen Brille könnt dreidimensional anschauen. Bevor das wirklich funktioniert, muss man ein bisschen rumpröbeln, aber irgendwann mal schafft man es. Und auf jeden Fall ist es eine witzige Sache. Night Camera kostet 1.10 Franken im App Store. Wir kommen zum Raul René Melzer, seinem Tipp. Der Raul René ist also ein Game Man und darum geht es in seinem Tipp ums Spielen am Computer und das mal ums Ballern, wenn ich das richtig verstanden habe. Also, ich lade ihn mal durch.
Teams are time. 3, 2, 1.
Heute kommen die Freundinnen und Freunde
von roher Gewalt und sinnlosen Ballerorgien auf ihre Kosten. Die comicartige mit überdrehten Darstellung sowie die comicartigen gestalteten Figuren machen das Waffenprotzen zu einem wahren Farbfeuerwerk. So oder ähnlich lässt sich das First-Person-Shooter was so beschreiben. Abgesehen von der Comic-Grafik unterscheidet sich der Ego-Shooter, wie 3D-Ballerspiel mit einer Ich-Perspektive auch genannt werden, nicht viel von anderen. Man hat aber die Möglichkeit, mehrere Sprungtechniken anzuwenden. Man kann zum Beispiel an der Wand abspringen und so mehr Höhe und Geschwindigkeit aufnehmen. Auch sonst ist Wasau ein sehr schnelles Spiel. Das braucht ein bisschen Übung. Abgesehen von den innovativen Sprungtechniken hat Wasau noch einige sehr originelle Charaktere, die man zur Auswahl hat. Da hat es zur Auswahl unter anderem eine Katzenfrau, einen Schweinemensch, einen Cyberpunk oder einen weiblichen Roboter. Die Charaktere bringen einem keinen Vor- oder Nachteil im Game und sind reine Geschmackssache. Und man kann sie auch nach seinem Gusto farblich anpassen. Jetzt aber mal zum Wichtigsten in einem Ego-Shooter, zu den Waffen. Es stehen ein bis zu 8 Waffen wie Maschinengewehr, Schrotflinte, Minenwerfer, Raketenwerfer, Plasmaknarren, Laser, ein Megataser und Gunblade zur Verfügung. Zusätzlich kann man seine Waffen mit sogenannten Power-Ups mit stärkerer Munition laden, die aber sofort wieder verschossen werden müssen. Wir können jetzt zwar rennen, gumpen und schiessen, aber wo wissen wir noch nicht. In Wasau tritt man in einzelnen Levels, auch Maps genannt, online gegeneinander an. Am einfachsten ist es wohl, wenn man im Menü den Punkt Find a Game wählt und aus all diesen Servern den auswählt, bei dem man mitspielen will. Die Server können verschiedene Spielmodis haben. Die Spielmodi sind Deathmatch, das heisst alle gegen alle, oder Capture the Flag, das heisst ein Teamspiel, wo man an einem gegnerischen Team die Flagge muss erobern und sie auf seine Basis bringen. Dann gibt es noch ein Duell und sonst noch 11 weitere Spielmodis in Wasau. Wasau ist ein Open-Source-Nischen-Game, aber ebenfalls in E-Sports-Ligen vertreten und hat durchaus seine Fans. Der Ego-Shooter Wasau ist für Windows, Mac OS X und Linux gratis auf www.wasau.net als Download bereitgestellt. Ich wünsche euch Happy Fragging!
Nerdig und auch ziemlich kämpferisch. Und jetzt, um das ein bisschen friedlich zu beenden, diese Sendung, habe ich nochmal einen 3D-Tipp. Der Kevin hat einen Tipp zum 3D-Drucker. Ja, das gibt's.
Gerade am Anfang von dem Beitrag muss man eigentlich sagen, dass die Bezeichnung 3D-Drucker eigentlich falsch ist. Man darf sich von einem 3D-Drucker nicht vorstellen, dass das ein Gerät ist, das irgendetwas druckt, wo man dann dreidimensional zusammenbauen kann, sondern das ist eigentlich wirklich ein Gerät, das ein fertiges Produkt herstellt. Im Englischen heisst das Produkt, der 3D-Drucker, eigentlich Digital Fabricator oder kurz von dem Fabber, wo ich später nachher noch darauf zurückkomme. Also eigentlich ein digitaler Hersteller von etwas. Die 3D-Drucker funktionieren eigentlich so, dass ihr könnt an eurem PC aus CAD-Daten ein dreidimensionales Modell gestalten und das wird dann mit dem Drucker aus Plastik oder Metallpulver oder Kalk hergestellt. Also das heisst, der Plastik wird dann in heißem Zustand auf eine Oberfläche gespritzt und tut dann das Produkt, das ihr eben vorher am PC gestaltet habt, eigentlich herstellen. Es gibt die 3D-Drucker-Technologie eigentlich schon seit etwa 20 Jahren. Es war einfach am Anfang noch so gewesen, dass die extrem teuer war. Man hat das nicht können für den privaten Haushalt gebrauchen und auch die Herstellungskosten, also die Materialkosten, um so ein Fabrikat dann schlussendlich zu drucken, sind sehr teuer gewesen, dass sich das eigentlich nicht gelohnt hat. In den letzten Jahren sind aber die 3D-Drucker immer mehr aufgekommen, man hört auch immer mehr von denen und sie kommen jetzt auch immer mehr so ein bisschen für den privaten Gebrauch in Frage. Es gibt von diesen 3D-Druckern eigentlich drei Modelle, die ich da ganz schnell vorstellen möchte. Der erste von denen heisst RepRap, das ist eine Open-Source-Lösung, das heisst eine komplett gratis Lösung, die ihr könnt im Internet anschauen und runterladen und dann halt die Bauteile dazu kaufen und dann so euren eigenen 3D-Drucker daheim zusammenbauen. Es gibt dort noch eine Alternative, der heisst Fab at Home. Auch das ist eine Gratislösung. Könnt ihr auch auf die Internetseite gehen, euch das mal anschauen, wie das funktioniert und euch selber so einen zusammenbauen. Ich muss aber bei diesen zwei Modellen sagen, es braucht relativ viel technisches Wissen, dass man dann auch so einen 3D-Drucker irgendwie zu laufen bringt und Stand bringt. Und die Szene in der Schweiz ist noch relativ klein von diesen Modell, also man findet da nicht irgendwie einen relativ guten Ansprechpartner. Dann, total spannende Lösung ist das Produkt von MakerBot, das kostet allerdings $950, ist aber ein fertiger Bausatz, also sie kommen sämtliche Teile, kommen alles dazu über, können den zusammenbauen, haben dort auch den Support vom Hersteller und können eigentlich für $950 plus die Zeit, die ihr habt, um das Ganze aufzubauen, einen 3D-Drucker bei euch haben. Jetzt kommt natürlich immer die Frage, was macht man dann schlussendlich mit so einem 3D-Drucker, und das zeigt eigentlich auch die Verbreitung, vor allem in der Industrie. Mit einem 3D-Drucker könnt ihr halt irgendetwas, irgendein Modell an einem Drucker nachbauen lassen. Es gibt eine Internetseite, die heisst thingiverse.com. Da kann man verschiedene CAD-Vorlagen abladen. Das hat zum Beispiel Lego-Steine oder verschiedene Sachen aus dem Modellbau, wo man dort gerade kann. Die Vorlage abladen und das ausdrucken, und dann könnt ihr so ein Teil halt bei euch daheim drucken. Bis jetzt ist es so gewesen, dass die Drucker eigentlich nur haben können in einer Farbe drucken, das heisst der Plastik, den man halt reingespielt hat, schlussendlich hat ein Style einfach die Farbe von dem Plastik. Mittlerweile gibt es aber auch schon 24-Bit Farbdrucker, also ihr könnt dort wirklich farbige Sachen andrucken. Ich finde es ein total spannendes Thema. Geht mal auf die Internetseite schauen, es ist total interessant. Und ich habe das Gefühl, in der nächsten Zeit werden wir sicher auch wieder mal etwas von diesen 3D-Druckern hören.
Das war der Kevin und unsere nerdige Halbstunde neigt sich auch schon wieder am Ende zu. Das heisst, wir sollten uns wieder ein bisschen am Riemen reissen und schauen, dass wir unter normalen Menschen nicht allzu fest auffallen. Das Digitalmagazin ist durch. Digitalen Hochsommer. Und ihr könnt den Nerdstoff natürlich auch per Podcast überkommen. Auf stadtfilter.ch findet ihr das. Ihr könnt das direkt im iTunes oder in einem anderen Podcatcher abonnieren. Und in dieser Woche gibt es wieder einen kleinen kostenlosen Sommerbonus im Podcast, nämlich einen Beitrag, der aus dem Morgomat stammt, der Morgensendung von Radio Stadtfilter. Dort gibt es jeden zweiten Donnerstag am Morgen meine Verschwörungstheorie von der Woche. Und dort habe ich vor kurzem über unterdrückte Erfindungen geredet. 3D ist definitiv keine so eine unterdrückte Erfindung, aber es gibt ein paar andere. Mit Computer hat jetzt das nicht viel zu tun, aber das sollte euch jetzt nicht weiter stören. Die Sendung da gehört ihr in einer Woche wieder. Dann gibt es Kummerbox live, wo wir eure Computerfragen beantworten. Fragen stellt ihr bitte auf digital@stadtfilter.ch, und die Adresse braucht ihr auch für Lob, Tadel oder Themenvorschläge. Jetzt bleibt mir noch euch eine gute Woche zu wünschen. Am Mikrofon war Matthias Schüssler. Ciao zusammen, macht's gut.
Morgomat.
Unterdruckte Erfindungen. Das ist ein grosses Thema im Reich der Verschwörungstheorien. Es gibt unzählige so unterdruckte Erfindungen, wenn man dann diesen Verschwörungstheoretikern glauben will. Und immer sind es die grossen Konzerne, die Erfindungen aus der Welt schaffen. Und manchmal nicht nur die Erfindungen, sondern auch die Erfinder. Wir haben in dieser Rubrik schon mal über so einen Fall geredet, nämlich über den Archie Blue und sein Auto, das mit Wasser betrieben wird. Klar, da steckt die Erdölindustrie dahinter. Die will auch weiterhin Benzin verkaufen und Gelegenheit haben, die Umwelt zu verdrecken. Aber darum geht es jetzt gar nicht, sondern um ein paar andere Erfindungen, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten unterdrückt worden sind. Und da gibt es einige, wenn man herausfindet, wenn man zum Beispiel das Buch von Jonathan Eisen liest, das 1998 geschrieben worden ist. Da gibt es so ein paar Fälle in der Medizin. Zum Beispiel wird behauptet, dem Huxley seine Kräuterkur sei genauso effektiv gegen Krebs wie teure Medikamente. Und noch weiter geht der Dr. Royal Raymond Rife, dem seine Frequenzmaschine wird unter dem Stichwort «Das Ende aller Krankheiten» gehandelt. Und das funktioniert so: Drive sagt, dass jeder Organismus eine eigene, unverwechselbare elektromagnetische Signatur hat. Die ist einmalig und wenn man jetzt mit einer Resonanzfrequenz richtige Muster generiert, kann man Viren und Krankheitserreger eliminieren, ohne dass man ein Medikament brauchen würde oder ohne dass die Therapie eine Nebenwirkung hätte. Das Geschäft mit diesen sehr alternativen Behandlungsformen ist dann trotzdem relativ gefährlich. Man landet relativ schnell im Gefängnis, wenn man solche Therapien anbietet, was man jetzt als Verschwörung von der Pharmaindustrie kann sehen. Aber vielleicht ist es dann doch für Patienten nicht schlecht, wenn nicht jeder da oben therapiert. Aber abgesehen von dem Feld von der Medizin noch mal die Frage, was gibt es sonst noch so für unterdrückte Erfindungen? Vielleicht das da, das Neurophon. Das hat der Patrick Flanagan im Jahr 1958 erfunden. Der Flanagan war da gerade mal 14 und sein Gerät schickt Klang über die Haut ins Nervensystem. Das könnte eine direkte Schnittstelle zwischen dem Computer und dem menschlichen Gehirn sein. Das Neurophon könnte tauben Menschen helfen hören und blinden Menschen helfen sehen. Das hat das Life Magazine 1962 voller Begeisterung über das junge Genie geschrieben. Das Neurophon, das ermöglicht ja übrigens auch die Kommunikation zwischen Mensch und Delfin. Und obwohl das Neurophon so tolle Sachen macht, hat es dann nicht so gezündet. Der Flanagan hat zwar ein Patent bekommen und man kann das Neurophon heute sogar kaufen, aber die Industrie ist nicht angesprungen, die Revolution ist ausgeblieben. Und die allermeisten von diesen unterdrückten Erfindungen haben irgendwie mit Energie zu tun. Zum Beispiel Energie drahtlos über lange Distanzen übertragen. Das könnte man auch machen, wenn die Erfindung nicht unterdrückt würde werden. Und die schrägste Idee kommt aber eindeutig vom Wilhelm Reich. Der Wilhelm Reich, das ist ein Schüler von Sigmund Freud mit einer schillernden Forscherkarriere gewesen. Er ist 1897 auf die Welt gekommen, Marxist geworden. Er hat Forschungen von Sigmund Freud weitergeführt, was ihn zu seiner Theorie von der Sexualökonomie gebracht hat. Er hat auch die Massenpsychologie vom Faschismus beleuchtet und ist wegen all diesen seltsamen Forschungsgebieten von seinen Forscherkollegen verstoßen worden, 1939 in die USA ausgewandert. Das hat der Wilhelm Reich aber nicht gestoppt. Er ist dann der sogenannten Orgasmusformel hinterher gewesen und er hat die gefunden. Aber nicht nur das, bei seiner Forschung hat er auch die Orgonenergie entdeckt. Eine ganz neue Energieform, wo, so sagt Wilhelm Reich, die Triebkraft hinter allem ist. Und es ist super einfach. Der Reich hat ein Holzrohr entwickelt. Mit dem kann man die Orgonenergie einfangen. Und überall, wirklich überall, hat er mit seinem Holzrohr solche Energie gefunden. Am Himmel, in den Pflanzen und im menschlichen Körper. Der Reich hat dann einen Orgon-Akkumulator gebaut, mit dem hat er die Energie aus der Atmosphäre einfangen und man findet heute im Internet auch Bauanleitungen für solche Geräte, sogenannte Cloudbuster, und die funktionieren fast wie ein Blitzableiter, mit dem wichtigen Unterschied, dass sie eben die Orgonladung nicht in einem Schlag, sondern ganz langsam abführen. Und wenn man so einen Akkumulator richtig baut, dann kann man damit sogar Regen produzieren. Man sieht, also die Orgon-Energie, die Cloudbuster, super nützliche Angelegenheit. Warum brauchen wir die heute nicht? Ja, weil Wilhelm Reich sein Leben tragisch geendet hat. Er ist 1954 in Haft gestorben, weil er sich über ein Therapieverbot weggesetzt hat. Er hat seine Cloudbusters eigenhändig müssen zerstören und ist damit zu einem der tragischen, unterdrückten Erfinder geworden. Immerhin ein kleiner Trost gibt es, der Wilhelm Reich ist in einem Popsong verewigt worden. Kate Bush hat ihn 1985 in einem Stück verewigt, gewürdigt. Cloud Busting heisst das Stück da. I still dream.